Die Schriftlesung ist aus Johannes 1, die Verse 43 bis 51. Des anderen Tages wollte Jesus wieder nach Galiläa ziehen und findet Philippus und spricht zu ihm: Folge mir nach. Philippus aber war von Bethsaida aus der Stadt des Andreas und Petrus. Und Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm: Wir haben den gefunden, von welchem Moses im Gesetz und die Propheten geschrieben haben. Jesum, Josefs Sohn von Nazareth. Nathanael spricht zu ihm: Was kann von Nazareth Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm: Komm und sieh es. Jesus sah Nathanael zu sich kommen und spricht von ihm: Siehe, ein rechter Israeliter, in welchem kein Falsch ist. Nathanael spricht zu ihm: Woher kennst du mich? Jesus antwortet und spricht zu ihm: Ehe denn dich Philippus rief, da du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael antwortete und spricht zu ihm: Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Jesus antwortet und sprach: Du glaubst, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich gesehen habe unter dem Feigenbaum. Du wirst noch Größeres denn das sehen. Und spricht zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, von nun an werdet ihr den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren auf des Menschen Sohn.
Lieben, dass es jetzt eben ein bisschen nisselig ist, da bin ich schuld. Nein, wir haben eben schon Gottesdienst gefeiert, um 10, auch draußen. Und da haben wir das Lied gesungen: O Heiland, reiß den Himmel auf. Ich dachte, das heißt, dass der Himmel aufreißt, aber da heißt es in der zweiten Strophe: O Gott, ein Tau vom Himmel gieß. Ihr Wolken brecht und regnet aus. Ja, hatte funktioniert. Okay. Ja, ich habe bewusst mit einem kleinen Augenzwinkern dieses Adventslied eben singen lassen. Weil darum geht es heute. Darum freue ich mich, dass wir trotz dieser Wackeligkeit draußen feiern. Ich möchte nämlich mit euch reden über den offenen Himmel. Ja. Und das meint eben nicht nur, das ist ja ein Bild, was eben nicht meint, ob diese Wolkendecke nun aufreißt oder nicht, sondern es ist ein geistliches Bild. Und ich komme darauf, das eigentlich bezieht sich auf ein Gebet aus Jesaja 63. Das dürft ihr gerne mal nachlesen, ein spannendes Gebet. Aber ich kam darauf durch diese Stelle, die uns Uwe gerade gelesen hat, wo Jesus Jünger in seine Nachfolge ruft und dann deutlich macht, nicht nur, dass er sie kennt, sondern diese Verheißung ausspricht: Ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes auf- und niederfahren über den Menschensohn. Und damit bezieht er sich auf sich. Aber damit greift er natürlich, und ein Nathanael, der eben tatsächlich in der Schrift forschte, als frommer Jude, der kannte sich aus, der wusste sofort, worauf er sich bezieht. Nämlich auf die Geschichte von Jakob. Vielleicht ist manche von euch auch vertraut, für die anderen erzähle ich es nochmal kurz. Der Jakob hat seinen Bruder betrogen um das Erstgeburtsrecht. Gut, er hat es ihm eigentlich verkauft, aber auch das geht ja alles gar nicht so richtig für ein Linsengericht. Aber im Grunde hat er ihn betrogen um den Segen des Vaters. Hat sich verkleidet quasi als sein Bruder. Und aus Angst vor dessen Wut flieht er. Flieht aus seiner vertrauten Umgebung, aus der Heimat, zu einem Onkel weit weg, den er noch nie in seinem Leben gesehen hat. Und er flieht. Flieht er auch vor seinem schlechten Gewissen? Flieht er, wie später ein Jona, vor seinem Gott? Ich glaube, ganz so ist es nicht, aber wir gucken es gleich nochmal an. Wie dem auch sei, in der Nacht hat er, wie soll man sagen, einen Traum, eine Vision von einem offenen Himmel. Da, wo er da schläft, mitten in der Wildnis, hat er das Bild eines offenen Himmels, und dann ist wie eine Leiter da und dann steigen da Engel auf und nieder. Und dann erscheint ihm Gott selbst und die Stimme mit dieser Verheißung: Ich gehe mit dir, ich bin da. Ja? Da, wo er Schuld auf sich geladen hat, sich am liebsten verkriechen will, zeigt Gott ihm: Ich bin da, trotz allem für dich da und ich gehe mit, ich habe dich im Blick. Und diese Engel drücken die Nähe und die Gegenwart Gottes aus. Und Jesus zitiert quasi diese Geschichte hier und Nathanael weiß sofort Bescheid, ja, was er damit meint. Ja, dass er deutlich macht, hier ist die Nähe Gottes. Ja. Und ihr werdet es erleben. Ihr werdet erleben, dass die Engel auf und niedersteigen über den Menschensohn, durch den offenen Himmel. Das passiert das zeigt er durch das Leben Jesu. Gott ist da. Ja? Und er sagt, wer mir nachfolgt, ihr Jünger, ihr werdet tatsächlich das erleben. Das Wirken der Nähe Gottes. Das ist seine Verheißung. Sein Versprechen. Und das gilt. Das gilt damals und das gilt bei dem Jakob, das gilt für alle, die Jesus nachfolgen, bei den Jüngern. Und da können wir staunen wie ein Nathanael. Nicht nur staunen darüber, Gott kennt mich. Er sieht anscheinend, dass er unter dem Feigenbaum da saß, heißt er hat ihn gesehen, dass er wirklich im Gebet war, dass er die Nähe Gottes gesucht hat. Aber er kennt auch unsere schwachen und dunklen Punkte. Das hört er auch mit der Jakobsgeschichte. Natürlich kennt er die. Er kennt unsere dunklen Punkte und trotzdem sagt er mir zu, ich bin da für dich und du darfst erleben, dass ich in dir handle und durch dich. Und du wirst noch Größeres sehen. Das heißt, der offene Himmel ist ein Bild für die wirkmächtige Gegenwart Gottes. Und das ist ein Bild wirklich einer starken Wirkungsgeschichte. Bis heute. Ich möchte euch das erzählen. Ich arbeite ja mit bei der geistlichen Gemeindeerneuerung und da machen wir Tagungen. Und auf diesen Tagungen ermutigen wir immer Menschen, Erfahrungen mit Gott zu machen und innere Eindrücke ernst zu nehmen. Also tatsächlich, dass Gott immer wieder redet durch sein Wort, aber auch durch Gedanken, durch innere Bilder reden kann. Und gerade auf unseren Tagungen, da ist das für uns immer so ein bisschen wie so ein Experimentierkasten, zu sagen, probiert das aus, schaut mal gerade im Lobpreis, wenn wir Gott anbeten, was Gott euch schenkt und traut euch mal die Sachen auszusprechen. Wir machen das nicht unbedingt so, dass wir dann das Mikro freigeben, das wird nämlich oft chaotisch, sondern das ist bei den letzten Jahren meine Aufgabe, immer diese Eindrücke zu sammeln. Und das Verrückteste war, am allerhäufigsten, ich warte immer schon drauf und jedes Mal gibt es Bilder, meistens mehrere an so einer Tagung, die immer ein ähnliches Bild haben wie dieses, mit dem offenen Himmel. Ja. Ganz oft haben Menschen diesen Eindruck. Also da sagt mir jemand, ne, da ist der, als ob die Decke vom Saal weg ist und da kommt da wahlweise, der eine hat, dass da Wasser von oben kommt oder Licht von oben, je nachdem wie die Wetterlage ist. Nein. Also das Licht von oben kommt, jemand sieht auch Engel, die da runtergehen. Ne? Und ich glaube, das ist nicht, weil alle diese Jakobsgeschichte so vor Augen haben, sondern ich glaube, dass dieser innere Eindruck so häufig ist, weil Menschen da etwas sehen bildlich, was geschieht im Lobpreis. In der Anbetung Gottes geschieht das. Dass der Himmel offen ist. Dass die Gegenwart Gottes da ist. Und das schenkt Gott tatsächlich sehr, sehr häufig durch dieses Bild. Menschen dafür so ein Gespür haben. Der offene Himmel. Da, wo wir Gott anbeten, ist der Himmel offen. Und da haben wir diese geistige Verbindung. Und manchmal können wir es spüren und manchmal tatsächlich auch sogar innerlich sehen. Also da sehen Menschen etwas, was geschieht im Lobpreis. Das Wirken seines Geistes, was unsere Herzen berühren will. Und so hat der Pastor Sven Schöner, dessen Predigten ich einige Jahre in Berlin genießen durfte, der inzwischen auch bei der Gemeindeerneuerung arbeitet als Referent. Wir hatten ihn ja auch mal vor ein paar Jahren beim Hauskreistag hier. Der hat ein Buch geschrieben über Gemeindeaufbau. Und das hat er getitelt, Unter offenem Himmel Gemeinde bauen. Unter offenem Himmel Gemeinde bauen. Denn er übernimmt da, hat viele Dinge gelesen in diesem Sabbatjahr, was er hatte. Unter anderem von dem Christian Schwarz, mit dem haben wir uns auch schon vor Jahren mal hier beschäftigt, über Gemeindeaufbau. Hat er viele Gedanken übernommen. Aber sein wichtigster Aspekt ist, Gemeindeaufbau ist nicht einfach machbar, sondern im Zentrum muss Gott stehen. Das ist eigentlich klar. Gott ist der, der seine Gemeinde baut, nicht wir. Und das wird ja auch in unserem Gemeindelogo deutlich. Ne? Wir bauen, aber wir werden auch erbaut als lebendige Steine. Und darum sagt der Sven Schönhardt, im Zentrum unseres Gemeindeaufbaus muss die Anbetung Gottes stehen, dass wir Gott diesen Raum geben. Im Zentrum muss die Anbetung Gottes stehen. Und darum nennt er dieses Buch Unter offenem Himmel, ne? Dass wir darin erwarten, dass sich der Himmel öffnet. Da, wo wir Gott anbeten, ihm Raum geben. Denn es gibt ja auch das andere. Es gibt auch den geschlossenen Himmel. Wie jetzt, so eine Wolkendecke. Und das gibt es auch im geistlichen Sinne. So eine Decke. Viele Pastoren, geistliche Leiter haben sich in den letzten Jahren Gedanken gemacht um dieses Bild der Decke. Denn wir erleben weltweit in den letzten 20 Jahren unglaublich viele geistliche Aufbrüche. Ich glaube, der erste große war vor mehr als 20 Jahren schon, war noch im 20. Jahrhundert, in Südkorea. Unglaublich, in kurzer Zeit, wie Gemeinden gewachsen sind, unglaublich. In China, trotz kommunistischem Regime, Untergrundkirchen, ein Wachstum, ne, irre. In Südamerika, ja, abseits der katholischen Kirche, aber auch in der katholischen Kirche dort, aber vor allem da im freikirchlichen Bereich. Nur in Europa ist es ziemlich mau. Und vor allem in Deutschland, da ist eher Rückgang. Auch im Iran, ne, erleben wir, ne, dass in den letzten Jahren auch im Kleinen, aber in dieser Verfolgungssituation, wie viele, ne, von dieser schwindenden Minderheit, wie viele da auf einmal zum Glauben kommen, auf wundersamste Weise. Und was ist mit Europa los und was ist mit Deutschland los? Und es gab Pastoren in der Vergangenheit, die gesagt haben, diese Decke hat zu tun, gerade in Deutschland, mit der Schuld unseres Volkes. Die Schuld durch den Nationalsozialismus, das Dritte Reich und all das. Und so gab es große Bußgottesdienste. So eine Buße tun und das wirklich vor Gott geistlich nochmal, ja, aufnehmen. Und um Vergebung bitten. Das mag sein, dass das ein Punkt ist. Ich persönlich tue mich sehr schwer damit, wenn wir als Menschen erklären, warum Gott handelt oder nicht handelt. Ich denke, gerade Anbetung macht aus, wir geben Gott Raum und letztlich haben wir es nicht in der Hand. Ja? Aber es mag sein, dass das eine Rolle spielt. Ich glaube aber, wenn wir bei dem Bild der Decke bleiben, dass es da andere Dinge gibt, die ich glaube, dass sie in Europa gerade, weil es eben nicht nur Deutschland ist, eine größere Rolle spielen. Ich glaube, dass es eher die Decke des Stolzes ist. Wir sind so stolz auf unser dessen, was wir können. Ne? Made in Germany und so. Und all das, was daran hängt. Unser Geld, unsere Leistungsfähigkeit. Das ist ein Thema. Ja. Ich glaube, dass in den letzten Jahren, dass es auch ein Thema ist, die Decke der Tradition. Die bröckelt ziemlich, aber ich glaube, das spielt immer noch eine große Rolle. Ja? Dass, ich habe es schon mal in irgendeiner Predigt erzählt, aber schon wieder eine Zeit lang her, ne? Dass, wie viele Menschen ich auch erlebe, die ganz selbstverständlich ihre Kinder taufen, sie zum Konfirmandenunterricht schicken, das gehört eben dazu. Vielleicht Weihnachten in die Kirche gehen, aber zumindest bei der Konfirmation in die Kirche gehen. Ne? Aber genauso selbstverständlich auch den Rest des Lebens nichts mit diesem Gott zu tun haben, brauchen. Und wo ich mich frage, ob dieses bisschen Glauben, Traditionsglauben, wie auch immer, so etwas verhindert, dass wirklich man Gott an sich ranlässt und Gott wirken lässt. Darum lege ich meinen ganzen Kommandantricht darin hinein zu sagen, ne, ihr Konfis, ja, du auch, genau, dass es um euch geht, um eure persönliche Entscheidung. Mit der Konsequenz, dass jetzt zwei Konfis aufgehört haben, weil sie gesagt haben, das ist nichts für mich. Und das ist natürlich traurig, aber auf der anderen Seite sage ich genau, haben sie es verstanden. Es ist meine Entscheidung. Ja? Will ich mich dafür öffnen? Will ich das? Und so gibt es noch manche Decken. Ich glaube, dass es auch so eine Decke gibt, so eine Patchwork-Decke gibt es ja, das ist Patchwork, so eine Patchwork-Religiositätsecke. Da passt so ein bisschen Christentum rein, aber auch, man stellt sich einen Buddha in den Garten und macht seine, hat seine esoterische Literatur und all das. Und diese Decke hindert manchmal auch, dass der wahre Gott wirklich durchbricht. Aber wie immer dem sei, ich will das gar nicht länger analysieren, aber unser Gebet muss eigentlich sein, dass Gott das durchbricht, denn letztlich muss es Gott schenken. Ja. Dass Gott wie immer so ein Decken aussieht, aber dass er den offenen Himmel schenkt. Und was wir tun können, ist beten. Ihn anbeten, ihm Raum schenken. Und letztlich muss er es schenken. Jakob nennt den Ort, an dem er Gott begegnet, Bethel. Das heißt Haus Gottes. Bethel. Und das ist, war namensgebend für unser Bethel, diese große diakonische Einrichtung. Darum, weil er sagt, hier ist der wahre Gott. Und das war dem Bodelschwing, der ja nicht der Gründer ist, aber es groß gemacht hat damals, sagt er, das soll ein Ort sein, das Haus Gottes hier, wo Behinderte damals weggesperrt wurden, ja, wo sie der Liebe Gottes begegnen. Inzwischen ist Bethel ein Diakoniekonzern geworden. Da werden nicht nur Hunderttausende, da werden eher Millionen verarbeitet an Geldern, staatliche wie Betreuungsgelder, wie Spenden. Ob das manchmal auch eine Decke ist, weiß ich nicht. Also auch da bin ich vorsichtig. Aber ich weiß, dass in den letzten Jahren sich auch da Menschen Gedanken machen zu sagen, im Grunde müssen wir, sie nennen das, wir müssen unser diakonisches Profil wiederfinden. Ne? Aber im Grunde, was sie entdeckt haben, ist, uns fehlt eigentlich Gott in dem ganzen Konzern. Ne? Der kommt zu kurz. So professionell und gut diese Arbeit ist, die ist super, die machen eine tolle Arbeit, keine Frage. Auf hohem Niveau. Aber im Grunde brauchen wir das wieder, was den Geist von Bethel einst ausgemacht hat. Aber wir müssen gar nicht auf andere schauen. Ich will jetzt auch nicht länger irgendwas da kritisch beäugen, sondern das sind alles Beispiele, worum es mir geht, dass wir auf uns selbst schauen und uns fragen, wo ist dein Bethel? Wo ist das Haus Gottes, in dem du Gott begegnest? Und das ist eben nicht unbedingt die Kirche, das zeigt diese Geschichte. Sondern ne, Bethel, Haus Gottes ist da, wo du dem wahren Gott begegnest, wo du die Verheißung Gottes hörst. Ich bin da und ich gehe mit dir. Und jetzt wird es spannend. Die Antwort bei dem Jakob, das ist quasi seine Konfirmation. Ja, Finn, der Jakob erlebt quasi seine Konfirmation. Wir könnten auch sagen, fromm gesprochen, seine Bekehrung erlebt er. Er sagt, ein bisschen verklausuliert, sagt er, wenn das wahr ist, dass du ja, hier mir so begegnet bist und nicht nur ein Wunschtraum, und wenn du wirklich mit mir gehst und ich das erlebe, dass du mich wieder in meine Heimat zurückführst und all das, dann sollst du mein Gott sein. Das heißt, er kannte Gott natürlich, aber er hatte keine persönliche Beziehung zu Gott anscheinend. Er kannte die Tradition. Sein Opa Abraham hat ihm immer wunderbare Geschichten erzählt, was er mit Gott erlebt hat. Ne? Tolle Geschichten. Und wie gut ist es, wenn Eltern und Großeltern das weitergeben. Und Isaac hat anscheinend diese Tradition gut gelebt. Ne? Bis hin zu dem väterlichen Segen. Aber es war nicht Jakobs. Es war die Tradition seiner Familie. Ja? Er kannte diesen Gott nicht anscheinend. Er kannte nur diese gute Familientradition. Und jetzt entdeckt er, da ist was mehr. Und wenn das wahr ist, dann sollst du mein Gott sein. Und das heißt Konfirmation. Das ist eure Entscheidung, ja? Genau. Hm? Weil es auch um euch geht. Ich gucke jetzt woanders hin, okay? Ich gucke nach da. Nach da. Ne? Wir haben mehr Konfirmanden hier. Ja? Es geht aber um euch. Genau. Und es geht um die Erwachsenen genauso. Ja? Konfirmation ist ja nur ein Symbol, ja? Auch wenn da viel dranhängt, für das, dass es darum geht, dass es um dein eigenes geht. Es geht nicht um Tradition, sondern um Anbetung. Und das wird Jakob deutlich. Du sollst mein Gott sein. In der Anbetung sehen wir den offenen Himmel und Gott ist am Wirken. Und das wird wahr. Beim Jakob, ja. Er muss sich den nochmal stellen, seiner Vergangenheit. Er muss auch mit Gott ringen um seine Schuld. Aber es wird wahr. Und er wird tatsächlich zum Vater seines Volkes, Israel. Und es wird wahr bei einem Nathanael. Wir hören, da habe ich auch mal wieder was Neues entdeckt nach vielen Jahren, mal wieder, wo ich dachte, wo kommt der Nathanael nochmal vor in der Bibel? Wer weiß es? Wo kommt der nochmal vor? Ehrlich gesagt, ich habe es nicht gewusst. Sonja hätte es wahrscheinlich gewusst, ne? Am Anfang. Ja, das haben wir gelesen, die Stelle. Jetzt gerade. Wo nochmal vorkommt. Ich verrate es euch. Beim österlichen Fischzug, als der Auferstandene den Jüngern am See Genezareth begegnet, da wird auf einmal Nathanael erwähnt. Das heißt also, der ist dabei. Ja? Also er wird ja nicht erwähnt bei dem engsten Kreis, wobei es Theologen gibt, die behaupten, das wäre nur eine Namensvertauschung gewesen. Hätte auch zum engsten Kreis gehört, weiß ich nicht. Aber da wird er erwähnt nochmal. Das heißt, er erlebt Jesus als Auferstanden. Er hat tatsächlich Größeres erlebt. Er erlebt, dass der Auferstandene ihn begegnet und sie neu beauftragt, zu sagen, ja, geht los, verkündigt es. Und der Philippus, der Zweite, der von dem wir gerade eben der Geschichte gehört haben, von dem hören wir dann nochmal in der Apostelgeschichte. Er ist der, der dem Finanzminister begegnet, dem Äthiopischen. Ja, da wird er in die Wüste geschickt, um dem zu begegnen. Und so darf er erleben mit der Taufe, dass das Wort Gottes Kreise zieht. Ja, Jesus schickt sie aus, damit sie das erleben. Gott will durch sie wirken. Sie dürfen erleben, Gott ist größer. Gott ist ein Mitgehender Gott, bis nach Äthiopien und anderswo. Wir sind so gut wie fertig. Auch für uns gilt das. Gott kennt uns mit unseren Schwächen, aber er will die Verheißung wahrmachen. Da, wo wir Gott ins Zentrum stellen, da werden wir den Himmel offen stehen sehen. Da werden wir sein Wirk in dieser Welt wahrnehmen. Und das kann auch durch uns geschehen. Also wo immer du bist in den nächsten Wochen, ob im Urlaub oder zu Hause, ob auf der Arbeit, ja, Gott verspricht dir, ich gehe mit. Und da, wo du mir Raum gibst, da wirst du dieses Bethel erleben, dass der Ort Haus Gottes ist. Der Ort, an dem der Himmel offen steht und du erlebst, dass Gott wirkt an dir und durch dich. Amen.